Deutschlandfunk, Interview. Die israelische Armee hat Menschen im Gazastreifen immer wieder aufgefordert, solche Zonen zu verlassen, in denen sich militärische Ziele befinden. Ein Problem dabei: militärische Strukturen der Hamas, die sich in Krankenhäusern oder anderen Einrichtungen der zivilen Infrastruktur befinden. In seiner Videoansprache von Anfang November hatte Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck gesagt:
Natürlich muss sich Israel an das Völkerrecht und internationale Standards halten. Aber der Unterschied ist, wer würde solche Erwartungen je an die Hamas formulieren?
Professor Klaus Kress lehrt deutsches und internationales Strafrecht an der Universität Köln. Er ist außerdem Berater beim Ankläger des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag. Mit ihm habe ich gestern das folgende Gespräch geführt. Professor Kress, wie ist eine Übereinkunft eines Staates mit einer Terrororganisation zur Befreiung von Geiseln völkerrechtlich zu betrachten?
Man kann natürlich fragen, ob eine solche Übereinkunft völkerrechtlich verbindlich ist. Das scheint mir aber eine im Kern theoretische Frage zu sein. Worauf es praktisch ankommt, ist das jetzt übereinstimmende Interessenkalkül, das dieser Übereinkunft zugrunde liegt, trägt, bis sie erfolgreich umgesetzt ist. Und das müssen wir hoffen.
Gehen wir zum Anfang zurück. Israel wurde am 7. Oktober von Terroristen überfallen. Wer ist völkerrechtlich für dieses Verbrechen verantwortlich?
Der Angriff der Hamas auf Israel ist von unsagbarer Grausamkeit. Die Berichte etwa über die Vergewaltigungen israelischer Frauen sind kaum auszuhalten. Hier stehen schwerste völkerrechtliche Verbrechen in Rede, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und sogar der Vorwurf des Völkermordes steht ernsthaft zur Debatte. Strafrechtlich verantwortlich sind alle Mitglieder der Hamas, die gehandelt haben, sei es vor Ort, sei es als Befehlsgeber im Hintergrund.
Was Israels Reaktion betrifft, so konnte in den vergangenen Wochen der Eindruck entstehen, dass die Völkerrechtlerinnen und Völkerrechtler das sehr unterschiedlich bewerten. Täuscht dieser Eindruck?
Nein, dieser Eindruck täuscht überhaupt nicht. Es sind sehr viele Fragen umstritten. Und zwar sowohl innerhalb der Staatengemeinschaft als auch innerhalb der Völkerrechtswissenschaft.
Woran liegt das?
Das liegt zum einen an dem ungemein komplizierten völkerrechtlichen Status des Gazastreifen. Vielfach wird gesagt, Israel sei hier Besatzungsmacht gewesen, noch am 7. Oktober. Meines Erachtens ist es präziser, richtiger von einem Belagerungszustand zu sprechen. Und das ist völkerrechtlich etwas anders. Und zum Zweiten geht es sehr zentral um Fragen der Verhältnismäßigkeit. Da ist manches rechtlich unklar und der Begriff der Verhältnismäßigkeit ist notorisch wertungsoffen.
Welche militärischen Maßnahmen zum Schutz der eigenen Bevölkerung räumt das Völkerrecht denn Israel ein?
Im Ausgangspunkt geht es um die Frage von Israels Selbstverteidigungsrecht. Und hier liegt die Antwort deshalb nicht auf der Hand, weil der Angriff von der Hamas ausgegangen ist und die Hamas nicht die Regierung eines Staates im Sinne des Völkerrechts ist. Der Fall liegt also anders als etwa der des russischen Angriffs auf die Ukraine. Allerdings ist es so, dass die Hamas den Gazastreifen effektiver beherrscht hat als so manche amtierende Regierung andernorts in der Welt ihr Staatsgebiet. Und in einer solchen Situation von Quasi-Staatlichkeit sprechen meines Erachtens die deutlich besseren Gründe für ein Selbstverteidigungsrecht des angegriffenen Staates. Israel muss dieses Selbstverteidigungsrecht allerdings im Rahmen der Verhältnismäßigkeit ausüben.
Was bedeutet genau verhältnismäßig?
Zunächst einmal bedarf es der Bestimmung eines völkerrechtlich erlaubten Ziels der Selbstverteidigung. Sonst hängt die Verhältnismäßigkeitsprüfung in der Luft. Grundsätzlich gilt, erlaubtes Ziel ist die verlässliche Abwendung des bewaffneten Angriffs. Und hier steht Israel auf dem Standpunkt, dass dies konkret bedeutet, die Zerstörung der militärischen Infrastruktur der Hamas. Vor dem Hintergrund, dass das nicht der erste Angriff war, sondern ein letztes Glied in einer langen Kette von Angriffen und vor dem Hintergrund, dass die Hamas sehr deutlich angekündigt hat, mit dem Angriff fortzufahren, scheint mir das ein rechtlich gut vertretbarer Standpunkt zu sein. Dann stellt sich die Frage, was ist nun gemessen an diesem Ziel verhältnismäßig. Und da gehen die Positionen auseinander. Eine Position, das ist die für Israel günstigste Position, sagt, unverhältnismäßig wird die Verteidigung erst, wenn sie über das Maß des zur Erreichung des Ziels Erforderlichen hinausgeht. Es gibt eine andere, strengere Position, die sagt, auch zur Erreichung dieses Ziels erforderliche Selbstverteidigung wird dann unverhältnismäßig, wenn der Schaden, insbesondere der Schaden bei der betroffenen Zivilbevölkerung, zu groß wird. Jetzt müssen wir hier allerdings, wenn wir uns auf den Boden dieser Position stellen, auch berücksichtigen, dass Israel ja noch ganz erhebliche Verluste zu befürchten hätte, wenn die Hamas in der Lage wäre, ihren Angriff fortzuführen. Das zeigt Ihnen, es ist eine extrem schwierige Frage, ein Hard Case, wie die Briten sagen.
Und das gilt auch für die israelische Kriegführung, die ja auch Gegenstand von Kritik ist. Welche rechtlichen Maßstäbe gelten hier?
Hier geht es um das Völkerrecht des bewaffneten Konflikts. Häufig wird auch vom humanitären Völkerrecht gesprochen. Hier gilt ein Kardinalprinzip der Kampfführung, das sogenannte Unterscheidungsgebot. Israel darf nur militärische, keine zivile Ziele angreifen. Jetzt kann es allerdings unter Umständen so sein, dass bei einem Angriff auf ein militärisches Ziel zivile Schäden nicht vermeidbar sind. Dann ist ein solcher Angriff nicht kategorisch völkerrechtswidrig, sondern nur dann, wenn die zu erwartenden zivilen Schäden außer Verhältnis stehen zu dem konkret avisierten militärischen Vorteil. Und das ist ein sehr harter, rauer Maßstab, der von den Grundsätzen des Menschenrechtsschutzes in Friedenszeiten abweicht. Das muss einem klar sein.
Aber das Problem ist ja eben die Abwägung zwischen militärisch und zivil. Wie darf sich Israel verhalten, wenn es Hinweise darauf gibt, dass sich Kommandostrukturen der Hamas zum Beispiel in Krankenhäusern oder in anderen Gebäuden der zivilen Infrastruktur befinden?
Auch ursprünglich zivile Ziele oder zivile Einrichtungen, so wie Sie sie jetzt angesprochen haben, können sich in militärische Ziele verwandeln, wenn sie militärisch genutzt werden. Speziell bei Krankenhäusern, die Sie angesprochen haben, gelten dann zusätzlich noch spezielle Warnerfordernisse. Und da stellen sich dann stets ganz komplizierte Fragen der Verhältnismäßigkeitsprüfung, die wieder anders eben strukturiert ist als auf der Ebene des Selbstverteidigungsrechts. Und ganz allgemein gilt hier für den Gaza-Krieg, dass Israel ganz großen Schwierigkeiten begegnet, zivile Schäden zu minimieren. Aus zwei Gründen. Einmal, weil das Gebiet so dicht besiedelt ist und zum anderen, weil der Gegner, die Hamas, in völkerrechtswidriger Weise systematisch zivile Einrichtungen und militärische Einrichtungen vermengt.
In dem Zusammenhang, die US-Regierung hat die israelische Regierung zur Einhaltung des Völkerrechts aufgefordert. Bedurfte es dieser Aufforderung mit Blick auf das bisherige Kriegsgeschehen Ihrer Einschätzung nach?
Ich fand diesen Appell sehr vernünftig und zwar aus drei Gründen. Erstens entspricht es generell dem Geist des humanitären Völkerrechts, dass dritte Staaten die Konfliktparteien auffordern, das geltende Völkerrecht zu respektieren, zu achten. Die Emotionen sind ja hier typischerweise stark. Zum Zweiten haben die Amerikaner ihre eigenen Erfahrungen mit Überreaktionen in dem von ihnen phasenweise sogenannten Kampf gegen den Terror. Und dann gab es, das ist nicht zu bestreiten, hochproblematische Äußerungen einzelner israelischer Politiker. Ich denke vor allem an die Äußerung des israelischen Verteidigungsministers zu Beginn. Man werde den Gazastreifen jetzt komplett abriegeln.
Inwiefern ist das eine problematische Äußerung?
Problematisch deshalb, weil es auch im Kampf, im bewaffneten Konflikt, die Pflicht gibt oder anders formuliert das Verbot, eine Zivilbevölkerung auszuhungern und weil es zweitens die Pflicht gibt, angebotene, von dritter Seite angebotene humanitäre Lieferungen nicht willkürlich zu verhindern. Und das ist in beiden Fällen problematisch. Da ist auch in diesem Zusammenhang zu bedenken, Israel darf die Erfüllung dieser Pflichten nicht davon abhängig machen, dass die Hamas die Geiseln freilässt. Natürlich hat die Hamas die Pflicht, dies ohne Wenn und Aber zu tun, aber es darf hier kein Bedingungsverhältnis hergestellt werden.
Unruhen werden zurzeit auch aus dem Westjordanland gemeldet. Wie schätzen Sie die Lage dort völkerrechtlich ein?
Der Ausgangspunkt ist hier insofern ein anderer, als dieses Gebiet tatsächlich von Israel militärisch besetzt wird. Und hier ist die langjährige israelische Siedlungspolitik als völkerrechtswidrig einzustufen. Sie widerspricht auch dem Selbstbestimmungsrecht des palästinensischen Volkes. Es kommt hinzu, gerade in der jüngeren Vergangenheit, dass es ernsthafte Anzeichen dafür gab, dass die israelischen Streitkräfte der Pflicht Israels als Besatzungsmacht nicht nachgekommen sind, Gewalt von Siedlern gegen Palästinenser wirksam zu unterbinden. Und an der Stelle ist Israel wirklich gefragt, seine völkerrechtswidrige Haltung zu beenden. Ich sehe das als einen ganz zentralen Teil von Israels Verantwortung an, zu einem belastbaren Frieden im Rahmen einer Zwei-Staaten-Lösung zu kommen.
Der Völkerrechtler Professor Klaus Kress von der Universität Köln. Dankeschön für das Gespräch und auf Wiederhören.
Ich danke Ihnen, Herr Heinemann.